Damit herzlich willkommen zurück zu 1893. Mein Name ist Chris und mit mir in der Leitung ist der gute Johannes. Servus.
Gute.
Es ist eigentlich perfekt heute. Es ist nicht so wie beim Porsche Deal, denn heute kam die Saisonanalyse und nicht erst morgen. Deshalb können wir diese direkt einfließen lassen. Wir haben aber noch viele ganz weitere Themen. Zum Beispiel das Trikot, was rausgekommen ist, den Spielplan, die Transfers und den Vorbereitungsplan unserer Mannschaft. Das Testspiel der U21 beim VfR Mannheim. Die Vorbereitung der U19, die Vorbereitung der Frauen, inklusive Team-News von den Frauen und Sonstiges. Also von mir aus können wir direkt reinstarten oder hast du noch irgendwas?
Nö, ich würde gar nicht mal lang schnacken und wir starten direkt rein mit dem Trikot. Wurde natürlich...
Vollspeed wie Silas auf den Außen nächste Saison.
Gehen hoffentlich. Wir direkt rein. Das Trikot wurde am Donnerstag vorgestellt, natürlich wieder einen Tag nach unserem Podcast. Und ich würde sagen, wir bewerten kurz mal das Aussehen. Ist ja bisher nur ein Trikot. Also ich bin sehr gespannt, was die anderen Trikots angeht. Denn die müssten mehr abliefern, weil das Heimtrikot ist aus meiner Sicht eines der nicht so schönen Trikots der letzten Jahre. Ich muss sagen, der Brustring ist mir einfach ein bisschen zu breit. Das harmoniert nicht ganz so gut auf dem Trikot. Ich fand das die letzten Jahre einfach sehr harmonischer. Und das erinnert mich sehr, sehr stark an das Trikot 18-19, wo wir auch den breiten Brustring hatten, das Wappen in der Mitte, dann darüber den Trikotsponsor. Und ich muss sagen, auch diese, was auch immer das sein sollen, weiße Streifen oder rote Ameisen sind es ja, das harmoniert einfach gar nicht. Also es passt einfach gar nicht ins Gesamtbild des Trikots. Deswegen muss ich sagen, das Trikot finde ich von der Skala 1 bis 10 leider nur so eine 5 von 10. Also ich würde es mir auch dieses Jahr nicht holen. Ich finde es einfach nicht schön.
Ja, ich glaube, also das ist ja grundsätzlich immer Meinungssache. Also das ist ja Ansichtssache, wie man so ein Trikot findet. Das ist ja... Es gibt ja nicht mehr an Meinung, als man da haben kann, weil man einfach das Aussehen einfach nur bewertet. Ich finde den Brustring auch ein bisschen zu breit, dass das Wappen jetzt in der Mitte stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist eigentlich mir egal, ob das jetzt auf der, so gesagt, an der Position, wo das Herz ist oder in der Mitte ist, also ein bisschen weiter links oder eben in der Mitte. Ich glaube, diese rote Streifen sollen, so gesagt, das Wappen immer größer werden lassen, ja. So wie ich das jetzt verstanden habe. Glaube ich. Das ergibt irgendwie auch einen Sinn von der Anordnung her. Aber irgendwie, also mich catcht es jetzt auch nicht. Ich finde es jetzt allerdings auch nicht so schlimm, wie viele da sagen und sagen, boah, das ist ein Skandal, dass da so ein Trikot rauskommt. Zumal, also, es gibt auch einige, die feiern das komplett.
Also ich muss sagen, in Aktion sieht das besser aus. Definitiv besser.
Ja, es sieht auch am Körper schon besser aus, als einfach bloß als Bild.
Ja, also ich dachte mir, als ich das Bild gesehen habe, so, ach du Scheiße, was ist das denn? Aber ich muss sagen, mittlerweile gefällt es mir ein Stück weit besser, aber es hat noch nicht das, was der Anspruch des VfBs sein sollte, weil letztes Jahr das Trikot war schon sehr krass.
Es gibt allerdings schon, es sind zwei Trikots veröffentlicht worden, einmal das Torhüter-Trikot und einmal das Heimtrikot. Das Torhüter-Trikot ist genau gleich, einfach nur gelb anstatt weiß und schwarz anstatt rot.
Aber diese schwarzen Akzente sind nicht so, also sind nicht so ersichtlich. Also die sind sehr dezent und ich finde, das macht das Trikot um Welten besser als das Heimtrikot.
Ich finde das Tor-Trikot auch schöner als das Heimtrikot. Aber man muss halt einfach mal sagen, Jakko hat halt einfach, seitdem sie da sind, geliefert. Also es gibt, glaube ich, kein Trikot, wo jeder sagt, boah, das ist richtig schlecht.
Na, Heimtrikot 21, 22 war es, glaube ich. Das fand ich auch nicht schön. Mit diesen schwarzen Akzenten. Das hat, finde ich, nix auf dem VfB-Trikot verloren.
Das fand ich schon wieder gut. Also,
das fandest du gut?
Ich fand es nicht schlecht. Hängt doch bei mir im Schrank. Also.
Ja gut, so weit gehen Meinungen auseinander.
Genau, das ist es. Das, was bei Jakob halt richtig cool ist, dass man immer irgendwas Individuelles hat. Also man greift da nicht auf irgendeine Palette an Trikots zurück und kriegt dann einfach bloß das Logo bloß Sponsor drauf, sondern man macht irgendwas Individuelles. Deshalb finde ich halt bei Jakko einfach das mit Beste daran und die Qualität ist halt einfach gut. Von den Trikots selber, das war ja zur Puma-Zeit noch ganz anders. Und bei Puma hat man halt auch einfach bloß auf eine Palette an Trikots zurückgegriffen. Oder an irgendein Design, was auch andere Vereine dann noch hatten. Und dann noch den Brustring, den Sponsor und das Vereinswappen drauf und schon hatte man sein eigenes Trikot.
Ja gut, du hast ja mit Jakko den Vorteil, dass es nicht viele gibt, die Jakko eben nutzen. Das ist ja eine relativ kleine Produktpalette, was du sagst. Und somit hat Jakko ja noch, oder kann zumindest vielfältiger agieren als jetzt Puma, Adidas oder so.
Genau, und die machen halt immer wirklich irgendwas Spezielles beim VfB. Also zum Beispiel sowas wie dieses Gästetrikot, ich weiß gar nicht mehr zu welcher Saison, das Schwarze mit dem Cannstatter Umrissen
Boah,
von den
das hab ich.
Straßen der Arena und so weiter. Ja,
Das hab
genau.
ich, ja.
So, sowas könnte man sich ja bei Pumark nicht vorstellen. Also, es ist ja ein komplett individuelles Trikot. Es wird ja so, weil es einfach die Umrisse von Cannstatt sind, nicht irgendwo anders geben. Das ist ja was komplett Eigenes.
Aber
Und
was ich...
deshalb finde ich Jakko schon richtig gut. Bin ich glücklich, dass wir so einen Ausrüster haben und nicht Adidas oder Puma oder Nike, wo man einfach sagt, ja, kriegst du eine Palette, such dir eins raus, dann machst du einen Brustring drumherum, Wappen und den Sponsor und dann hast du dein eigenes Trikot, ist halt, ja.
Also das Trikot soll ja sinnbildlich für den 130. Geburtstag vom VfB stehen. Und ich hätte es halt gut gefunden, hätten die noch irgendwas in Richtung Stadt Stuttgart gemacht. Also irgendwelche Wahrzeichen, wie letztes Jahr zum Beispiel. Aber soll anscheinend nicht sein. Aber ich finde an sich auch die Idee mit dem immer größer werdenden Wappen, mit diesen roten Akzenten, finde ich auch gut. Aber es wirkt halt nicht so auf dem Trikot, finde ich. Also es kommt nicht so krass rüber, wie es
Nee.
eigentlich rüberkommen soll.
Nee, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, es gibt einige, die feiern, das ist halt komplett Geschmackssache.
Aber im Endeffekt, ich sag dir ehrlich, lieber ein schlecht aussehendes Trikot als eine schlechte Saison.
Kenne ich einige Saisonen, wo das beides der Fall war, aber ja gut. Ich sag jetzt nichts. Ich
Mir ist
gönn
es
dann.
egal, solange die Saison stimmt, ist das Trikot mir egal.
Die muss eben stimmen. Das ist, ja, das wäre cool. Aber beim VfB ist halt schwierig, aber wir sind einfach mal ein bisschen positiv, vielleicht.
Aber ich finde, das Einzige, was das Trikot hätte noch besser machen können, aber da gehen ja auch die Geschmäcker auseinander. Du bist ja der Meinung, dass dich das Wappen in der Mitte nicht stört. Mich stört's halt. Also ich hätte es cooler gefunden, wäre das Wappen auf der linken Seite, Jakob auf der rechten Seite, Brustring ein bisschen schmaler und dann hätte ich es gar nicht mehr so schlimm gefunden. Aber so finde ich auch dieser Abstand zwischen Jakob und dem Wappen finde ich irgendwie zu gering. Also das passt irgendwie nicht, das harmoniert nicht.
Ja, das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, dadurch, dass es in der Mitte ist, aber sonst. Also, es ist halt ein Trikot, so.
Ja.
Vor allem, wie sieht's dann aus, wenn der Sponsor drauf ist? Das
Da bin
macht
ich
ja
am meisten
leider,
gespannt
also,
drauf.
das macht ja ein Trikot auch tatsächlich besser oder eben schlechter. Ich meine, da gibt's einige Beispiele, wo der Sponsor komplett fehlplatziert war. Und da gibt's aber auch andere Beispiele, wo das einfach perfekt ins Bild gepasst hat. Weil es ist auch, ich glaube, ein bisschen ungewohnt, diesen Brustring so leer zu sehen.
Aber denkst du, es könnte passieren, dass wir zwei Sponsoren bekommen, weil der Brustring ja sehr breit ist?
Ich nicht. Ich glaub, boah, ich weiß, ich würde ich mich vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber es gibt ja bestimmte Werbeflächen, wo die DFL an einem Trikot freigibt. Das ist ja genauso wie mit diesem Ärmelsponsor. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich guckt, da ist ja das ganze Trikot voll, das ist ja eine Werbetafel, die da rumläuft. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass es reguliert ist, wo alles ein Sponsor sein darf und dann weiß ich auch nicht, ob das reguliert ist, wie viele da sein dürfen. Weiß ich nicht. Weil ich kann mich nicht groß daran erinnern, dass es mal ein Trikot gab mit zwei Sponsoren auf der Brust. Das weiß ich nicht.
Apropos Sponsors, kam eine Frage von Twitter rein, von Salah VfB. Und er oder sie fragte, was kommt zuerst, Bekanntgabe des Trikotsponsors oder der erste Spielerabgang? Was denkst du?
Trikotsponsor.
Also ich hoffe es doch, aber so sicher bin ich mir halt nicht.
Es muss ja als erster Trikotsponsor kommen. Jetzt durch die Porsche-Million haben wir natürlich das Geld und können Mafropanus und Sosa und so weiter halten. War nur ein Joke, alles gut. Ja. Ne? Für Leute, die mich jetzt hier ein bisschen zu ernst nehmen, aber nee, keine Ahnung. Es ist halt schon eine kleine, also schon eine lustige Frage, so ein bisschen lustige Gedankenspiel, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn jetzt erst in 3 Wochen der neue Trikotsponsor kommt, dann kommt halt erst in 3 Wochen. Ja. Bisschen blöde nur für die Leute, die jetzt vielleicht noch ein Trikot kaufen wollen. Das ist, also nur zur Info, es gab so gesagt ein Sondertrikot dann, also halt das Trikot ohne Sponsor als limitierte Auflage und das ist halt auch ausverkauft. Deshalb, ja. Für Leute, die jetzt noch ein Trikot haben wollen, müssen warten, bis der Sponsor kommt.
Das könnte dauern. Wir wissen beim VfB, es zieht sich alles in die Länge.
Ja, wie gesagt, muss man halt abwarten. Wie lange es dauert.
Aber hey, sie haben ja noch bis zum 11. August Zeit, das Trikot mit Sponsor vorzustellen.
A müsste dann Pokal sein.
Genau. Ich glaube, am 12. ist Pokal, aber ja. Bis zum 11. sollten sie es dann mal geschafft haben.
Das wäre cool. Mit Einlaufen im Pokal wird der Trikotsponsor vorgestellt.
Das wäre doch was, ne?
Gibt es nur beim VfB einzigartige Dinge.
So, Trikot haben wir fertig, ne? Gut. Dann kommen wir zum Spielplan. Der wurde Freitag vorgestellt, also es geht hier Schlag auf Schlag weiter. Ja, ich hau kurz mal die Straight Facts raus, also so ein paar Eckdaten. Also der VfB hat ja so ein unverschämtes Glück, wenn es um Spielpläne geht. Wir starten jetzt zum 4. Mal in Folge mit einem Heimspiel in die neue Saison. Da geht's nämlich ran gegen den VfL Bochum. Und das ist so das einzige Risiko, was ich sehe. Erstes Heimspiel, VfL Bochum, der Gegner. Da könnte es auch mal nach hinten losgehen. Aber an sich muss die Devise sein, dieses Spiel zu gewinnen. Du hast ein Heimspiel, erster Heimspieltag mit Karawane. Also da muss eigentlich ein Sieg Pflicht sein. Und danach geht's dann weiter, auswärts in Leipzig. Das ist auch so eine Sache. Letztes Jahr hatten wir Leipzig direkt zum ersten Spieltag. Jetzt zum zweiten Spieltag direkt mal auswärts. Also das ist auch eine sehr schwierige Aufgabe. Stelle ich mir auch nicht einfach vor. Und dann der Klassiker am dritten Spieltag. Wer kennt es nicht? Zu Hause gegen Freiburg. Ich muss sagen, so von den ersten drei Spielen, oder kommen nehmen wir auch schon mal die nächsten beiden Spiele mit rein, das sind Mainz und Darmstadt. Mainz auswärts, Darmstadt zu Hause. Das sieht auf dem Papier eigentlich nach einem okayen bis einfachen Programm aus. Aber es könnte natürlich viel Risiko damit verbunden sein, dass du halt gegen Bochum direkt schon mit einem Pflichtsieg starten musst. Und dann geht's halt direkt auswärts gegen Leipzig und dann zu Hause gegen Freiburg. Also das sind auch so zwei Partien, wo ich nicht weiß, wie viele Punkte wir holen werden oder ob wir da überhaupt Punkte holen werden. Letztes Jahr hatten wir auch Leipzig und Freiburg zum Beginn und da lief es gegen die eher so semi. Dann, dazwischen hatten wir noch Bremen auswärts, das war auch nicht so das Wahre. Also dieses Jahr muss man eigentlich schon in den ersten fünf Spielen mit, weiß ich nicht, 6 bis 8 Punkten rechnen. Also das ist auf jeden Fall drin. Du kannst gegen Bochum, Darmstadt zu Hause gewinnen. Und da kannst du halt auch einen Punkt vielleicht in Mainz oder gegen Leipzig holen. Das ist auch möglich. Vor allem gegen so ein Top-Tier wie Leipzig ist am Anfang meistens immer was drin. Und Freiburg kannst du an guten Tagen auch was holen. Aber bei uns wird das Spiel eh wieder 1-0 ausgehen. Freiburg schießt früh ein Tor, bunkert dann und gewinnt 1-0.
Ich glaube, die größte Gefahr, also grundsätzlich ist es natürlich an so einem Spielplan sich ein bisschen aufzuhängen, ganz, ganz coole Spielerei, weil, also im Endeffekt spielt ja mal eh gegen jeden, ist ja klar.
Ja.
Verständlich. Und dann gibt es da natürlich auch Leute, die sagen, ja gut, aber Spielplan spielt ja eh einmal gegen jeden. Aber ich glaube, wenn du gegen Bochum nicht gewinnst und dann gegen Leipzig, also nach Leipzig fährst, ist glaube ich nicht einfach. Also die werden wieder die Ambition haben, Champions League zu spielen, ist ja klar. Davon gehen die nicht mehr weg. Mit ihrem tollen Konstrukt. Ja, also, ne, toll auch für die Ironie. Und dann kommt halt Freiburg. Das kann eklig werden. Also, und dann musst du nach Mainz und dann musst du eigentlich schon wieder sagen, ja, jetzt müssen eigentlich schon wieder, langsam mal wieder Punkte her. Und Darmstadt daheim musst du dann halt einfach schlagen. Das ist ein Aussteiger. Genauso wie Bochum daheim. Das ist ein Aussteiger, das wird ein direkter Konkurrent um Klassenerhalt sein. Die musst du einfach schlagen. Fertig.
Definitiv. Und vor allem, wir könnten es endlich mal wieder schaffen, direkt zum Start mit 3 Punkten dazustehen. Dann kannst du ja auch im Endeffekt sagen, okay, der Pflichtsieg ist da, da musst du ja in Leipzig nicht unbedingt was holen. Da kannst du auch sagen, okay, du fährst mit Ambition nach Leipzig, aber so wirklich was holen wirst du wahrscheinlich nicht. Und da kannst du halt gegen Freiburg wieder punkten. Also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall schon. Aber ich sehe auch die Hoffnung, dass wir halt eben nach 5 Spieltagen mit 8 bis 10 Punkten vielleicht dastehen könnten. Aber es muss halt auch wirklich alles gut laufen. Also du musst auch gegen Bochum, Darmstadt auf jeden Fall gewinnen. Das war beim VfB ja in der Vergangenheit nicht so der Fall, dass wir gegen Gegner, gegen die wir eigentlich gewinnen sollen, gewinnen. Also es war ja beim VfB immer so eine Sache. Und da musst du auch mal auswärts vielleicht in Mainz was mitnehmen. Muss dann auch mal möglich sein, um halt einfach mal vielleicht einen ruhigen Saisonstart zu haben. Weil so ein Start wie letztes Jahr darf es nicht mehr geben. Weil dann stehst du direkt wieder unten drin. Und vor allem, weil du direkt dann zwei Duelle gegen die direkten Konkurrenten vielleicht nicht gewonnen hast. Und dann hast du die. Ja. Dann bist du
Ja,
unten drin.
ich könnte einfach mal wieder nach Mainz fahren, 4-1 gewinnen, führe ich Tor und doppelte Vorlage.
Das wäre stabil.
Könnte man machen. Könnte man nochmal machen. Hätte ich so mittel im September nach Mainz fahren, schön entspannt ein paar Weinschorle oder so trinken und dann 4-1. War ganz okay. Hätte schlimmer sein können, glaube ich, letzte Saison. Dann mal gucken. Darmstadt kommt dann und dann, wie gesagt, also im Endeffekt, egal wann wir gegen Darmstadt oder Bochum daheim spielen würden, man muss die immer schlagen. Egal wann. Das sind einfach so Spiele, die musst du gewinnen. Die kommen zu dir nach Hause, das sind direkte Konkurrenten. Und wenn du die gewinnst, dann stehst du auch meistens gut da. Dann
Ja.
holst du noch irgendwo überraschend ein paar Punkte und dann ist die Saison für dich vorbei. Mehr brauchst du nicht. Nur du musst es eben machen. Und dann der Rückrunde auch bitte dahin fahren und da gewinnen. So ein Schalke auswärts oder Hertha auswärts braucht man nicht nochmal.
Aber ich muss auch sagen, da wir am Anfang einen relativ leichten Start haben, wird es ja gegen Ende noch mal ein bisschen schwieriger. Also dann spielst du vom 11. bis zum 17. gegen Dortmund, Frankfurt, Bremen, Leverkusen, München, Augsburg und Gladbach. So von denen kannst du vielleicht maximal zwei gewinnen. Also wenn die ihre Performance alle halten, dann wird es halt sehr schwer werden. Aber da kannst du, also eigentlich kannst du gegen alle Mannschaften gewinnen, bis auf Bayern. Das finde ich immer so, oder muss das Motto sein, weil auch gegen Dortmund und Leipzig kannst du an guten Tagen gewinnen. Aber der VfB hat halt selten diese guten Tage.
Ja, also gerade Dortmund auswärts war jetzt, glaube ich, die letzten zwei Saisons eher schwierig.
Aber ansonsten kannst du auch Dortmund auswärts was holen, also.
Das Ding ist, also für mich ist halt gerade halt einfach München-Gladbach auch eine riesen Wundertüte. Also ich glaube, bei denen ist es jetzt gerade ein bisschen gefährlich, wo rutschen die hin? Eher wieder nach oben oder eher wieder nach unten? Das heißt, wie nach unten halt. Da, wo sie vor der Eberl-Zeit waren. Weiß noch, wie die mehr nach Stuttgart gekommen sind, die haben wir komplett deklassiert. Aber egal, das Ding ist, Dortmund, also wenn wir jetzt vom kompletten Ende der Saison ausgehen, dann spielen wir in Dortmund, dann daheim gegen Frankfurt, dann musst du nach Bremen, dann spielst du
In
in
Leverkusen.
Leverkusen, daheim gegen München, auswärts in Augsburg, boah, das ist eklig. Und dann daheim gegen Mönchengladbach. Also gerade auswärts in Augsburg, ich sag's dir, das ist die Hölle auf Erden. Also,
Ja, auch kein schönes letztes Auswärtsspiel, ne?
nee, richtig ekelhaft. Aber ja, das Ding ist, es ist schon ein schweres Restprogramm, weil gerade so Mannschaften, wenn die wirklich performen und wieder dahin kommen, wo sie schon mal waren, wie Frankfurt oder Mönchengladbach, dann ist das wirklich eine richtig schwere Aufgabe. Wenn jetzt allerdings Mönchengladbach eher das Gesicht von letzter Saison zeigt, dann sage ich halt auch, okay, dann musst du halt gegen Mönchengladbach gewinnen.
Also ich finde es generell immer ein bisschen schwierig, den Spielplan jetzt schon vorweg so ein bisschen zu analysieren, weil im Endeffekt, du weißt ja auch nicht, zu welchem Zeitpunkt du welchen Gegner bekommst. Also es kann ja sein, dass, weiß ich nicht, dass du auswärts nach Mainz fährst und die sind komplett anders als letzte Saison. Ist ja komplett schwierig zu bewerten jetzt so. Also klar, auf dem Papier musst du halt in Mainz jetzt nicht, also du kannst gewinnen, aber wenn Mainz so spielt wie letztes Jahr, vor allem zu Hause, dann hast du da eigentlich auch nichts zu holen. Aber im Endeffekt, es ist halt unterschiedlich. Also Mainz kann ja auch jetzt in der Saison halt nicht eben das Niveau erreichen von letzter. Und dann stehen sie halt auch unten drin. Dann musst du halt sagen, okay, in Mainz musst du gewinnen.
Wie gesagt, das ist halt gerade bei diesen Mannschaften schwierig. Auch gerade so München-Gladbach. Man weiß nicht, wie die spielen werden. Du weißt einfach nicht, was du bekommen wirst. Zumal ja die Transferphase noch lang nicht durch ist. Hat ja erst begonnen. Sind erst 4 Tage drin. Also, da könnte auch noch zwei Leistungsträger von Mainz weggehen, die kriegen die nicht adäquat ersetzt und dann, ja, stehen die schon wieder komplett anders da, als sie jetzt dastehen. Deshalb ist es unfassbar schwierig, wie du schon sagst, da jetzt zu sagen, ja, da könnte man was und klar, wie gesagt, einfach so Konkurrenten wie Bochum und Darmstadt daheim musst du einfach besiegen.
Ja, und letztes Jahr ist uns das ja nicht gelungen. Also ich weiß noch, dass wir, ich glaube, am fünften Spieltag auch gegen den Aufsteiger, gegen Schalke gespielt haben. Und da hast du auch gesagt, okay, das musst du gewinnen. Und du hast unentschieden gespielt. Also von daher, es ist so verdammt schwierig. Auch in Heidenheim, das wird ein Brett werden. Also, boah, ich will mich da gar nicht drauf festnageln, wie viele Punkte wir holen müssten. Im Endeffekt wäre es halt gut, direkt mit dem Sieg reinzustarten, aber ja, musst du halt gucken. Wie spielt Bochum? Was für Transfers haben die getätigt? Ja, das ist halt schwierig.
Ja, genau, wie gesagt, das liegt halt auch oder wird auch ein bisschen drauf ankommen, wie werden die starten, wohin orientieren sich die Mannschaften und was machen sie eben für Transfers.
Ja. So mehr kann man dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen.
Okay, können wir eigentlich direkt weitergehen.
Zu den Transfers. Und da hat es einen gegeben. Und zwar Matej Maklicza, der wurde verliehen nach Darmstadt für ein Jahr. Und Wohlgemuth sagte dazu, dass Matej in Darmstadt die Möglichkeit hat, durch regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga seine positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen. Er hat aber noch Vertrag bis 25, also alles gut. Aber so die erste Einschätzung meinerseits ist einfach, dass es ein Fehler ist, ihn zu verleihen und vor allem direkt zum einem direkten Konkurrenten. Also du hättest ihn von mir aus überall hin verleihen können, aber erstens nicht in die Bundesliga und zweitens nicht zu Darmstadt, weil man merkt dadurch ja, dass der VfB ihm zutraut, dass er Bundesliga-Niveau hat. Vielleicht jetzt nicht als Stammkraft, aber auf jeden Fall als Backup. Und bei Darmstadt wird er vermutlich auch Stammkraft werden. Denke nicht, dass die bessere Innenverteidiger als ihn haben. Und das ist halt so ein, ich weiß es nicht. Es war wie letztes Jahr mit Philipp Förster das gleiche, wo sie ihn auch direkt nach Bochum abgegeben haben. Und im Endeffekt hat er ja Bochum zum Klassenerhalt geschossen, was dann eben zum Nachteil zu uns geführt hat. Also klar, war es jetzt nicht nur Bochum und Philipp Förster allein. Im Endeffekt war der VfB auch selbst dafür verantwortlich. Aber es war auf jeden Fall ein Großteil, der dazu beigetragen hat. Und ich finde es halt ein bisschen schwierig, ihn direkt nach Darmstadt zu verleihen. An sich finde ich es gut, weil er endlich mal seine Spielpraxis bekommt, auch auf einem sehr, sehr guten Bundesliga-Niveau. Und man wird eben schauen, ob sich das bezahlt macht oder nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es für ihn selbst der nächste Schritt ist und dass er dann nächstes Jahr zum VfB zurückkommt und sagt, hey, ich habe ja in Darmstadt einiges mitnehmen können. Jetzt habe ich halt die Ambition, beim VfB Stamm zu spielen. Das traue ich ihm auch zu. Aber ich sehe halt die Gefahr, dass er mit Darmstadt ja, was reißen wird.
Was halt schwierig, also was ich schwierig finde bei dem Transfer ist halt, er hat wirklich nur Vertrag bis 25, sprich, er kommt dann vielleicht zurück und hat dann noch ein Jahr Vertrag. Oh, das ist schwierig, also, ja, also das, wo ich halt auch sag, vielleicht ist da, oder hoffentlich ist da eine Klausel, zur einseitigen Verlängerung durch den Verein, dass man einfach sagt, automatisch, ja, der zählt jetzt bis 26. Das Ding ist, Matliza ist ja Linksfuß. Und ich glaube einfach, was sein großes Problem ist, er würde niemals an Ito vorbeikommen. Sprich, als Backup, man hat ihn wahrscheinlich geholt und gesagt, ja, gut, er hat das Potenzial, dass er vielleicht irgendwann mal auch mal Ito ersetzen wird. Aber wenn wir ihn jetzt hinter Ito parken, also parken in Anführungszeichen, auf die Bank setzen, dann würde er nicht arg viele Spiele machen, weil Ito einfach viel zu stabil war dafür. Also, er kommt auch nicht an Ito vorbei, kann ich mir niemals im Leben vorstellen. Jetzt so oder so nicht jetzt erstmal, aber er wäre da niemals vorbeigekommen. Kann ich mir nicht vorstellen, besten Willen nicht. Und deshalb ist es für ihn perfekt, eigentlich nach Darmstadt verliehen zu werden, weil er bekommt da die Spielzeit in der ersten Liga und er ist eben in der ersten Liga. Er kann sich daran gewöhnen. Dass es natürlich unglücklich ist, oder was heißt unglücklich, dass es blöd ist, dass man dadurch einen direkten Konkurrent bestärkt, ist auf gut Deutsch sehr schlecht. Also, im Zweifel macht er da richtig geile Spiele und dann hast du im Endeffekt ein richtig großes Problem. Das Ding ist, wir werden durch den Transfer nicht absteigen oder nicht die Klasse halten. Also das liegt jetzt nicht daran. Ich traue Darmstadt schon zu, die Klasse zu halten, aber selbst mit Maklica müssen wir besser dastehen als Darmstadt. Also, wenn wir sagen, ja gut, jetzt haben wir Maklica abgegeben und jetzt, das Ding ist, also, das Problem ist einfach, dass es die Chancen erhöht, dass Darmstadt besser ist. Aber trotzdem müssen wir besser sein als Darmstadt. Das muss unser Anspruch sein. Und natürlich, wie gesagt, im Endeffekt steht Darmstadt vielleicht besser dadurch da. Aber ja, ich finde den ganzen Transfer dann einfach ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, man hat ja halt zurückgeholt, wahrscheinlich mit der Perspektive, jo, jetzt verleihen würde ich vielleicht nochmal oder ich weiß nicht, was abgesprochen war, wird man halt immer noch sehen. Und wenn dann natürlich Darmstadt anklopft und sagt, ja, du spielst bei uns, dann sagt natürlich auch Magliza, ja, da will ich hin. Zumal das ja in diesem Alter, wo jetzt Magliza ist, unfassbar wichtig ist, dass man Spielzeiten sammelt und dass man nicht in der Entwicklung stagniert und deshalb einfach spielt. Und bei Darmstadt, ich denke mal, da wird er spielen und dann auch in der ersten Liga, das ist eigentlich für ihn perfekt, für uns ist es ein bisschen schwierig.
Aber ich finde es dann kritisch, dass wir für ihn diese 450.000 an Rückkaufprämie dann.
Ja gut, aber das ist ein No-Brainer, das musst du machen. Also, wenn Magliza daran
Ja
interessiert ist, dann
gut,
musst
das
du das
stimmt,
machen.
das
Wenn du
stimmt.
dann sagst, ja, aber der hat für uns Potenzial, Bundesliga-Innenverteidiger zu werden, dann musst du das machen.
Ja gut, aber wenn du dann halt nach ein, zwei Wochen die Erkenntnis gewinnst, okay, wir rechnen doch nicht mit ihm jetzt in der Saison, dann verleihst du
Ja,
ihn, dann hat sie ja für dich auch erstmal keinen Mehrwert.
wenn man ihn verleiht, heißt nicht automatisch, dass man nicht mehr mit ihm rechnet. Man
Das
sagt ja vielleicht
stimmt.
ein, man sagt ja vielleicht einfach, yo, du hast einfach kaum eine Chance, an Ito vorbeizukommen.
Aber die Frage ist halt auch, traut man ihm die Entwicklung zu, wie sein Ito gemacht hat? Also denkst du, er wird diesen Schritt gehen, wenn er halt wieder zurückkommt, dass er halt dann direkt Stammkraft ist und direkt weiterhelfen kann, das ist halt die andere Sache.
Also wenn er Stamm in Darmstadt spielt, dann traue ich ihm zu, dass er nächste, also jetzt Saison 24, 25 dann bei uns Stamm spielen kann, ja.
Ja, okay, weil ich finde es ein bisschen schwierig. Also an sich, ich traue ihm den Schritt an sich auch zu. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern ihm jetzt die Saison in Darmstadt helfen wird. Also,
Hä, er
vielleicht gehen
spielt
die auch
halt
komplett unter.
regelmäßig in der Bundesliga, also.
Aber vielleicht gehen die auch komplett unter.
Ja, das ist so ein Risiko, das gehst du dann einfach bei einem, also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann verleihst du den nach, weiß ich nicht, boah,
In die zweite Liga irgendwo.
Düsseldorf. Genau. Aber da gibt's auch zum Teil Mannschaften, wo du einfach sagen kannst, ja, die sind jetzt Mitte der Saison und die gehen unter. Zum Beispiel letztes Jahr St. Pauli. Wir hätten damit gerechnet, dass sie in der Hinrunde so spielen, wie sie gespielt haben. Also für Magliza ist es mit das Beste, was passieren kann. Du spielst erste Liga und ich glaube nicht, dass Darmstadt komplett untergeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist kein Paderborn 2.0.
Aber denkst du, die werden
Niemals.
so ein Union 2.0 werden? Oder Heidenheim zum Beispiel?
Ja, nee. Ja, nee, aber Union ist ja ein komplett, also das ist ja, also zum Beispiel gab es ja schon ewig nicht mehr. Kann ich mir zumindest nicht dran erinnern. Es ist einfach so eine Mannschaft, die gucken muss, dass sie irgendwie in der Liga bleibt. Fertig. Und das ist denen ihr Anspruch und im Endeffekt geht unsere Saison auch beim ersten Spieltag los und dann geht es auch darum, als erstmal nur die Klasse zu halten. Und da sind eben Mannschaften wie Darmstadt, Heidenheim, Bochum, wo einfach mir sagen müssen, die müssen wir hinter uns halten. Aber Magliza, wenn er bei Darmstadt spielt, dann ist es das perfekte Match, was man bekommen kann, weil er in der ersten Liga spielt. Wir ihn abgegeben, also vorzeitig jetzt das mal abgegeben haben, weil wir sagen, er spielt vielleicht hinter Ito einfach, lass ihn 5 Spiele spielen und sonst ist Ito immer stabil ohne Ende und dann.
Ja gut, das stimmt,
Dann
aber
könnte man sagen, man hat die 400.000 aus dem Fenster
ja.
geworfen, weil dann kriegt man die nicht mehr für ihn. Mit einem Jahresvertrag dann noch. Das ist ja dann das große Problem. Was dann auch noch dazu kommt. Weil dann, ob der mit 5 Spiele dann bei uns verlängern würde, würde ich mal. Weiß ich nicht.
Ja gut, wenn man es so sieht, auf jeden Fall, aber das Einzige, was ich halt an diesem Transfer nicht verstehe, dass er halt direkt zu Darmstadt verliehen wird. Also das ist das Einzige, was ich halt daran nicht verstehe, aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, hoffe ich mal.
Also, wie ich mir vor oder was ich mir darunter vorstellen kann, ist einfach, dass man gesagt hat, das ist das Beste für den Spieler. Das Ding ist einfach, du musst halt auch eigentlich beides abwägen, aber wenn am Ende Darmstadt hinter uns ist oder Darmstadt 12 und wir 13 und hatten die letzten 5 Tage nichts mit Abstieg zu tun und Darmstadt auch nicht, dann und Magliza kommt als gestandener Bundesligaspieler zurück, der dann auch verlängert, dann hast du gesagt, ja, alles richtig gemacht. Also, das ist ein Risiko. Ist halt auch natürlich die Frage, wie das finanziell jetzt geklärt ist, wer zahlt da wie viel und so weiter, aber das werden wir nicht erfahren. Aber es ist vielleicht genauso das gleiche wie wenn uns jetzt vielleicht, also jetzt hier hypothetisch hingestellt, wenn irgendjemand jetzt sagen würde, also Heidenheim und Darmstadt, gerade die als Beispiel, ja, wir würden Eckloff ausleihen und würden dem gern zum Stammspieler machen. Dann sagst du auch ja, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass du es machst.
Ja, aber ich finde, weil du in der Offensive einfach noch mehr Möglichkeiten hast. Weil wo bekommst du jetzt für
Ja,
die Position den Backup her? Das ist ja das
das
größte
ist ja die
Manko.
Frage. Wir wissen ja noch gar nicht, wie unser Kader aussehen wird.
Ja, da solltest du ja.
Wir können ja gar nicht sagen, dass wir jetzt auf der Innenverteidiger zu dünn besetzt sind, weil wir haben ja noch die komplette Vorbereitung vor uns. Das wissen wir ja noch gar nicht.
Na gut, aber Mafropanos geht ja sehr wahrscheinlich schon, wenn du dann gutes Angebot dafür bekommst und davon ist auszugehen. So, dann hast du angenommen Sagadu, Ito, die bleiben, gehe ich jetzt einfach nicht davon aus. Anton wird sowieso bleiben. Dann hast du drei Verteidiger, drei Innenverteidiger und
Alles muss das oder so ersetzen. Das.
ja klar, dann brauchst du vielleicht einen oder vielleicht dann auch zwei, weil Ito, Sagadu können ja auch immer ausfallen.
Genau, das ist halt bei einer Fünferkette, oder bei einer Fünferkette, doch, bei einer Fünferkette brauchst du eigentlich auch fünf Innenverteidiger
Ja.
quasi. Oder du holst so einen hybriden Spieler wie Stenzel, wenn Stenzel gehen sollte, weil Stenzel könnte auch in der Innenverteidigung spielen. Also, ne, der dann für Rechtsverteidiger oder halt rechter Wingback Ersatz ist und in der Innenverteidigung. Also es gibt ja auch genug Spieler auf dem Markt, die können nicht nur auf der 6 spielen, die können auch auf der 6 und auf der Innenverteidigungsposition spielen oder Außenverteidiger und Innenverteidiger. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man das lösen könnte. Und wenn man zum Beispiel sagt, man gibt Stenzel ab und holt dafür einen, der vielleicht ein bisschen mehr Qualität hat, aber auch Innenverteidigung spielen kann und Wingback und im Zweifel kann immer noch Silas auch noch rechts Wingback spielen, dann sage ich ja, dann ist aber alles easy. Weil dann hast du so gesagt fünf Innenverteidiger. Der eine ist dann halt noch Ersatz für die rechte Wingback-Position. Und man hat auf der rechten Wingback-Position noch Silas. Aber das ist noch so viel Zukunftsmusik. Wie gesagt, wir wissen einfach noch gar nicht, wie der Kader aussehen wird nächste Saison.
Ja, das ist halt die größte Baustelle. Aber ich
Genau.
hätte es halt cool gefunden, hättest du halt einen in den eigenen Reihen gehabt, ein junges Talent, was du halt dann förderst. Aber im Endeffekt förderst du es ja trotzdem, weil du es ja dann abgibst nach
Genau,
einem.
das Ding ist halt, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er hinter Ito viel gespielt hätte.
Aber es wäre halt einfach schön gewesen, dass du halt für wenig Geld einen stabilen Backup gehabt hättest. Aber im Endeffekt, also wenn der gesagt hat, der Mattel, yo, ich würde gern Stamm spielen für die Saison jetzt und halt nicht Backup, dann musst du das machen. Also da musst du ja auch ein bisschen dem Spieler entgegengehen und dann sagen, okay, wir haben hier ein Angebot vor Darmstadt vorliegen, willst du es annehmen oder nicht? Und der wird ja wahrscheinlich ja gesagt haben.
Nur Pro. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er dahin gehen will.
Also ich meine, junge Spieler wollen ja auch spielen, deswegen, ja,
Das
ich verstehe
Beste für die
schon.
jungen Spieler ist essentiell, dass die jungen Spieler spielen.
Also ich verstehe jetzt schon mehr, worauf du hinaus willst, aber ich finde halt, ja, es ist halt trotzdem schwierig, weil wir halt dann noch gucken müssen, wen wir halt verpflichten, aber.
Genau das ist es. Ich glaube, dass am Ende der Transferphase kann man sagen, ja, jetzt sind wir da zu dünn besetzt oder müssen genau richtig besetzt.
Ja.
Das ist halt jetzt schwierig zu sagen.
Das stimmt.
Dann könnten wir eigentlich direkt weitermachen, oder?
Ja, willst du fortfahren?
Ja, wir gehen weiter zum Vorbereitungsplan vom VfB. Da gab es jetzt Infos für den Trainingsstart nächsten Donnerstag. Ne, diesen Donnerstag ist es, sorry. Den 6. Juli, also für euch dann morgen, gibt es das erste Mannschaftstraining auf dem Platz, auf dem ersten Platz, also auf dem Einser beim Vereinsgelände. 1000 Fans dürfen rein. Wenn die Zahl erreicht ist, dann wird der Einlass gestoppt. Also, wenn ihr dabei sein wollt, ich glaube, ab. Oh, ich habe die Uhrzeit vergessen aufzuschreiben, das ist jetzt blöd. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ab 15 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Ich mache kurz Live-Recherche, einen Moment, sorry.
15 Uhr, ja.
Genau, und dann müsste ab 14 Uhr, glaube ich, Öffnung sein. Irgendwie so stand dran. Ja, 14 Uhr, eine Stunde vor Auftakt. Hier steht's doch. Bitte, ja. Oder nee, doch. Ab 14 Uhr möglich, guck, sag ich doch. Also wenn die 1000 erfüllt sind, wenn die 1000 erreicht sind, dann wird da der Einlass gestoppt. Also da solltet ihr dann vielleicht davor da sein. Und ich weiß nicht, wie viel da los sein wird. Ich war da die letzten Jahre nicht. Und danach wird natürlich die Mannschaft noch für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen. Dann gab es, ich glaube, heute noch die Infos, dass im Nee, das war nicht heute, das mit Vitesse war im Laufe der Woche, dass wir im Trainingslager, das vom 17. bis zum 23. Juli geht und in Neukirchen stattfindet, am 22. Juli ein Testspiel gegen den niederländischen Club Vitesse Arnhem stattfindet. Anstoß ist da 15:30 in Zell am See. Und Sanko war natürlich letztes Jahr an Vitesse Arnhem verliehen, falls man diesen Namen irgendwie in Verbindung bringt mit dem VfB, daher wahrscheinlich. Am Samstag, den 29. Juli, nimmt dann der VfB im Sportpark Heimstetten, das ist bei München, an einem Vorbereitungsturnier teil. Neben dem VfB treten auch Borussia Mönchengladbach und der TSV 1860 München an. Gemodus perfekt. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden. Tickets gibt's auf der VfB-Website, also da kann man über diesen Link, über Aktuelles, auf dieses Turnier gehen und dann wird man da weitergeleitet zu einem Link. Die Nationalspieler Ito Endo, Mafropanos, Sosa und Wagnermann und Guirassy starten wohl erst laut der Bild rund ums Trainingslager ein, weil die waren mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs. Und Silas schuftet privat auf Instagram zurzeit, also privat, und das sieht man auf Instagram, der teilt da ziemlich viele Videos. Ja, das ist einfach so ein kleinen Plan.
Was
Also
ist
falls ihr
vergessen?
da, und zwar,
DFB-Pokalspiel
wurde terminiert. Ah, der wurde terminiert, ja.
Ja, genau.
Samstag, den 12. August um 13 Uhr. Wird in Reutlingen stattfinden. Tickets gibt's noch keine Info, soweit ich weiß. Ja, falls ihr zum Beispiel auf dieses Vorbereitungsturnier Bock habt, wie gesagt, einfach über die VfB-Website oder morgen dann einfach zum Trainingsauftakt auf dem Einser. Dazu gibt's dann allerdings auch einen YouTube-Livestream, soweit ich weiß.
Oder zum Beispiel am 15.07. gibt es das Freundschaftsspiel gegen Reutlingen. Da gibt es, meine ich, auch noch Tickets. Also wenn ihr da vielleicht noch hin wollt, einen schönen Tag haben wollt, dann könnt ihr da auch gerne hingehen.
Tickets gibt es auch auf der Website. Denke ich mal. Weder in... Wo ist das eine bei München? In Heimstetten noch in Reutlingen? Also ich werde nicht hingehen.
Nee, das ist für mich eine viel zu weite Anreise.
Und beim DFB-Pokal wird man sehen, wie das mit den Tickets wird.
Es wird, denke ich, auch in den nächsten ein, zwei Wochen bekannt gegeben werden.
Ja, genau.
Plus die Spielansetzung für die ersten 8 Spieltage, meine ich, werden in der nächsten Kalenderwoche bekannt gegeben.
8 Stück.
8 Stück, genau.
Boah, so viel.
Kannst du direkt mal die Auswärtsreisen alle planen, gefühlt.
Oh, ja, direkt Zug und Hotel buchen. Muss.
So sieht's aus.
Ich weiß gar nicht, die ersten 8. Ist da zum Beispiel Berlin dabei?
Ja, ja, bis Berlin.
Später bis Berlin. Ja, guck,
bis da Mitte, Ende November, Oktober. Krass.
Ja, haben sie was vor, hey.
Ja, besser so als dann kurzfristig, ne?
Das ist auch wieder wahr, ja.
Ich habe, by the way, noch eine Frage vergessen, die ich eben zu den Transfers noch stellen wollte. Von Daniel Betz. Er hat gefragt, wieso ziehen sich die Transfers zu und Abgänge immer so in die Länge? Wäre doch sinnvoller, den fertigen Kader zu Trainingsbeginn auf dem Platz zu haben. Das war ja genau das, was wir gesagt haben. Also das Transferfenster schließt ja am 1. September. Und da du eigentlich wie letztes Jahr die Konstellation hast, dass du Minimum mal 2 bis 3 Spiele abgeben musst, bist du halt nicht in der Situation, halt direkt mal was einzukaufen. Und es ist aktuell generell so auf Transfermarkt, dass sich sehr wenig tut. Also die einzigen Transfers, die bisher, also die größeren Transfers, die bekannt gegeben wurden, waren Bellingham und Havertz. Also das sind so die zwei, an die ich mich erinnern kann. Gibt vielleicht noch ein paar andere, die ich gerade vergesse. Aber das sind halt so zwei namenshafte. Und natürlich, wenn die transferiert sind, bringt das ganze Transfergeschäft so das ins Rollen. Aber es braucht natürlich trotzdem noch, bis alle Kader von allen Teams stehen. Deswegen zieht sich das eben so in die Länge. War auch letztes Jahr so mit Lewandowski, da haben alle gewartet, bis Lewandowski halt geht. Und dann ist er gegangen und dann ist es wie Dominosteine halt eben passiert, dass Vereine halt sich ihren Wunschspieler transferiert haben. Und so wird es auch dieses Jahr, denke ich mal, passieren. Also ich denke auch, die Premier League wird einen Großteil dazu beitragen, weil die bringen eben das meiste Geld mit. Und da ist ja eben auch noch nicht so viel passiert. Also Premier League haben vielleicht 1, 2 Transfers bisher getätigt, die wirklich viel Geld in die Kassen geflossen haben. Und ich denke, davon ist auszugehen. Also wenn die Premier League so ihre ersten Transfers bekannt gibt, mehr und mehr, dann wird es auch in Deutschland und in den anderen Ligen dann ins Rollen kommen. Und dann werden vielleicht auch beim VfB der ein oder andere Spieler dazukommen oder halt die ein oder andere Spieler den VfB verlassen.
Ja, es liegt halt, wie du schon sagst, daran, dass wir gerade, also wir brauchen Geld. Ja. Es liegt einfach am Geld. Das ist einfach so. Klar, vielleicht durch diese Porsche-Million müssen vielleicht nicht mehr so viele auffangen.
Ja, aber die sollten ja nicht in Transfers getätigt werden.
Genau. Und das soll uns einfach, genau, wie du schon sagst, aber wir haben halt auch schon Kirassi für fast 10 Millionen gekauft. Also ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das sind halt auch locker mal, also das ist mal ein staatlicher Preis für VfB-Verhältnisse, muss man ja so sagen. Klar, das Spiel ist es wert. Aber ist ja nicht so, dass wir noch gar nichts ausgegeben haben. Wir haben jetzt Mittelstädt gekauft für 800.000 circa, Magliza für 400.000 und eben der große Fisch Gerassi. Und dann steht man eben da und wird wahrscheinlich sagen, ja, arg viel. Wir werden nicht mehr arg viel zur Verfügung haben und deshalb müssen wir halt erst mal warten, ob was passiert und was passiert. Dann müssen wir halt auf die Angebote warten. Das ist, ich weiß gar nicht, wann wir das mal durchgesprochen haben, ob das jetzt letzte Woche war oder bei der Kaderanalyse. Ich glaube, das war letzte Woche. Wir sind darauf die Angebote angewiesen. Ja. Das ist einfach so.
Und das meine ich ja auch, also wenn die Premier League dir sagt, okay, für Sosa geben wir dir 20 Mille, so dann hast du ja auch mal ein bisschen Geld und kannst dann eben selber mal tätig werden. Aber bevor du halt wenig Geld hast, beziehungsweise ich finde es aber auch gut, dass die Porsche-Millionen nicht so sinnlos verbrannt werden. Sinnvoll was anderes. Weil im Endeffekt, klar, du hast jetzt eine Menge an Geld, aber es wäre ja dumm, das nicht für langfristige Zwecke anzuwenden. So, deswegen finde ich das schlau, dass man eben sagt, okay, wir nehmen vielleicht von diesen 100 Millionen 5 oder 10 Millionen, die geben wir in Transfers, aber Werl hat auch angekündigt, dass die jetzt keine Unsummen in Transfer stecken. Also ich finde die Herangehensweise an sich sehr gut
Wir
und
machen jetzt hier keinen Michael Reschke 2.0. Das war
ja.
so ein. Das ist schon sinnvoll, ja.
Also das muss
Aber
man Werl auf jeden Fall lassen, dass er das schlau investiert.
wie gesagt, müssen wir einfach warten. Bleibt nichts anderes übrig.
Ja.
Deshalb zieht sich das eben so lang.
Und
Was sich auch
mein.
lang gezogen hat, ist die
Hi.
Saisonanalyse vom VfB.
Jetzt kommt's.
So, die kam nämlich heute groß raus. Was heißt groß raus? Da gab es einen Artikel auf vfb.de zu lesen. Ich glaube, du hast schon da ein paar mehr Notizen gemacht als ich. Es geht einfach grundsätzlich Fehler, die man letztes Jahr gemacht hat, wo man ansetzen will. Ja, so eine Saisonanalyse halt, ist es halt für mich auch ein bisschen PR-Geschwätz so.
Dieses klassische, du hast es angekündigt, du willst eine Analyse machen, dann bekommst du die Analyse und dann bekommst du eigentlich die Erkenntnisse, die wir selbst Fans aus der Saison gewonnen haben.
So Punkte wie Qualitätsspieler soll länger gehalten werden und Kern bilden. Ja, cool. Also, ja, gu gute, also gute Idee auch, aber
Aber
im
das
Endeffekt
kannst.
sind wir doch, also man muss ja immer noch sagen, wir sind ja nicht so ein Verein, dass, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein großer Verein auf Mafropanus kommt und das ist ein Qualitätsspieler von uns und er sagt, ja, ich will jetzt unbedingt gehen, dann sagen wir, nö. Also, ne, ich verstehe den Gedanken, da einen Kern zu bilden. Und Qualitätsspiel länger halten, ist ja auch richtig. Nicht direkt wieder auf die Erlöse aus sein. Aber zum Teil müssen wir, also solange wir noch Erlöse erwirtschaften müssen, ist es halt schwierig. Ne? Weil dann wirst du Qualität immer wieder abgeben. Und es ist halt jetzt die Frage, ob wir die, also wie lange wir diese Erlöse noch einholen müssen und wie viel das dann immer sind. Wenn du allerdings kaum Erlöse einholen willst oder musst, dann kannst du auch ein bisschen Spiel abgeben, die nicht unbedingt die größte Qualität in deinem Kader haben und die immer wieder punktuell ersetzen. Und dann natürlich noch hoffen, dass von der Jugend bessere Spieler hochkommen, wo du dann immer wieder andere ersetzen kannst auf diesen Positionen. Aber boah, ist halt, ist, also das ist für mich halt so wirklich ist. Ja, ich habe das jetzt gesagt und cool, das hört sich auch gut an, aber ja, gut.
Ja, also du kannst es ja auf jeden beliebigen Club in der Bundesliga beziehen. Also Qualitätsspieler sollen gehalten werden und Kern bilden. Also das kannst du ja auf jeden Verein, der jetzt sich langfristig in der Bundesliga halten will, das darauf projizieren. Deswegen, ich finde die Aussage halt auch wieder so standesgemäß 0815. Also klar, an sich die Message ist die richtige, aber ob das jetzt wirklich die Erkenntnisse aus der letzten Saison sind, weiß ich halt nicht.
Ja, das, ja. Also ich meine, die beste Erkenntnis von der letzten Saison hat, glaube ich, Wohlgemut getroffen, dass man einfach, also deutlich, man muss unbedingt effizienter werden. Gerade diese Unterschiede bei diesen X-Goals war halt, also das war ja fatal, wie viel wir da haben liegen lassen. Man muss gerade vorm Tor effizient, also wenn wir so effizient gewesen wären wie X-Goals, und klar, da werden natürlich einige sagen, ja, das ist aber schwierig, von wegen X-Goals ist ja auch nicht das Wahre, aber im Endeffekt spiegelt es oft wieder, wie Mannschaften performen, die ganz, also über eine Saison gesehen. Die meisten tun da nicht komplett under oder overperformen in dieser X-Goals-Tabelle. Und deshalb ist es für mich schon ein Hinweis, wohin es gehen kann. Deshalb, ja, man muss einfach gucken, dass man da, man muss einfach eine höhere Effizienz gerade vom gegnerischen Tor schaffen. Das Ding ist halt einfach, als zum Beispiel Guirassy letztes Jahr weg war, haben wir halt einfach gar keinen Ersatz gehabt. Und da lief es im Sturm gar nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem gewesen. Sowas, ja, muss man halt hoffen, dass man, oder gucken, dass man sowas einfach, gerade einfach einen Ersatz für Guirassy hat, der nicht unbedingt, also ich will jetzt niemanden angreifen, aber der nicht unbedingt Luca Pfeiffer heißt.
Ja.
Weil das war, also das war nicht ein Ersatz, das war schrecklich.
Aber ich glaube im Endeffekt, also der größte Punkt ist na klar Effizienz, aber im Endeffekt geht es auch darum, eine gewisse Konstanz in seine Leistung zu bringen. Und wenn du halt in 20 Spielen von 34 eben nicht die Tore machst, weil du halt nicht effizient genug bist, dann musst du das eben auch auf eine Inkonstanz zurückführen. Und du musst halt versuchen, in so vielen Spielen wie möglich halt wirklich konstant deine Leistung abzurufen. Und dann geht es eben auch darum, was finde ich ein sehr wichtiges Wort ist, Widerstandsfähigkeit. Also das hatten wir in in Berlin und Schalke. Das passt eigentlich perfekt auf diese beiden Spiele. So, da waren wir einfach nicht leidensfähig genug.
Ey, wir hatten, das darf niemals wieder passieren.
Wir hatten zwei Spiele, die du gewinnen musst. Und dann bist du eben nicht leidensfähig genug. Aber im nächsten Spiel gegen Bayern zeigst du es dann, obwohl du in diesem Spiel genau weißt, ja okay, da gehen wir mit 0 Punkten raus. Also das verstehe ich halt nicht, dass du halt zum einen inkonstant bist in solchen Spielen und dann eben diese Widerstandsfähigkeit nicht in der Lage bist abzurufen. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass gewisse Spieler, die halt in manchen Spielern herausragend sind, dann in solchen Spielen halt abbauen. Siehe Sosa.
Ja, also wie du schon gesagt hast, es darf halt einfach, also es darf nicht passieren. Es darf nicht nochmal passieren. Solche Spiele gegen direkte Konkurrenz, und wenn die dann ein bisschen härter sind als du, zuckst du sofort zurück und sagst, nee, so weit gehe ich nicht.
Aber das war jetzt kein Einzelfall. Es ist jetzt schon mehrfach genau passiert.
Nein, aber ich meine, aber das man muss gucken, dass man sowas abstellt. Weil im Endeffekt, wenn du Pech hast, kosten dir solche Spiele das Genick und dann steigst du ab.
Aber ich finde, in solchen Spielen wirst du einfach, oder bekommst du einfach gezeigt, wer diesen Klassenerhalt unbedingt will. Also wer diesen Wille hat, jedes Spiel 90 Minuten voll zu gehen. Und unsere Spieler sind es halt dann nur die Hälfte der Spieler am Machen.
Leider, ja. Gerade zum Beispiel nächstes Jahr gegen Darmstadt, so ein Spiel wird wieder richtig eklig.
Ja.
Da musst du einfach wirklich dagegen halten.
Oder ich will mir gar nicht vorstellen, wenn du im letzten Auswärtsspiel nach Augsburg fährst und du musst gewinnen, ich will mir gar nicht vorstellen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich werde, glaube ich, einen Nervenzusammenfall bekommen.
Ja, das wird also, Augsburg so oder so immer eklig, aber wie du schon sagst, gerade in solchen Spielen musst du halt wirklich über die Grenzen gehen und auch wirklich deine Leidenschaft oder deine Leidenschaft und deine Leidensfähigkeit einfach zeigen und nicht immer bloß so ein Alibi-Gekicke dann legen. Weil das ist in den letzten Jahren zu häufig passiert gegen solche Gegner. Hast du noch was zu der Analyse, wo du, oder soll ich weitermachen?
Mir ist es ich kann auch gerne nochmal weitermachen. Das hast du ja bei eben schon ein bisschen aufgegriffen. Also du meintest ja, wenn Qualitätsspieler gehen, dann rücken ja eben neue Spieler nach. Und das bezieht sich eben auch auf den Punkt, den, glaube ich, Wohlgemuth auch angesprochen hat. Und zwar in Sachen Ausbildung und Weiterentwicklung von Spielern, eventuell auch aus dem eigenen NLZ. Finde ich richtig, aber da kommt halt aktuell zu wenig. Also wenn ich mich erinnere, wir haben Castanara, Salm, Eckloff und Ulrich, das sind so die vier Spieler, die jetzt am nächsten dran sind an der A-Mannschaft. Und ja, also du hast Spieler wie zum Beispiel Milo, Koulibaly, Silas, die kamen aus Frankreich und die performen dir einfach auf langer Sicht eben besser als Eckloff, Castanaras und Co. Deswegen bin ich mir halt nicht sicher, inwiefern halt solche Spieler weiterhin die Chance bekommen, weil solange ein Milo und ein Führich besser performt als ein Ulrich und Eckloff, dann brauchst du die Spieler ja nicht, weil die Positionen dann gesetzt sind. An sich finde ich die Idee aber richtig, aber aktuell kommt da leider zu wenig von unserem Nachwuchs.
Ja, vielleicht auch einfach mal Talente früher erkennen, also sprich durch regionale Scouts einfach bei den, das klingt immer so blöd, aber bei den umliegenden Vereinen und auch Partnervereinen zum Teil einfach sagen, dass man dem den Spieler will und dann vielleicht einfach mal Talente auch früher erkennen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Weil ich glaube, Hoffenheim ist ja zurzeit wirklich auch, was Jugendmannschaften auch angeht, wirklich auch nicht verkehrt. Und das ist ja, ich glaube, die haben auch sicherlich ein paar schwäbische Jungs dabei. Ja, du musst einfach gucken, dass du vor denen dran bist. Ist allerdings schwierig, gerade mit Freiburg, Hoffenheim hier in der Gegend. Also sind ja nicht gerade wenige Profivereine hier.
Plus jetzt Heidenheim auch noch.
Ja, deshalb, ja. Aber man muss halt mal gucken, was da die nächsten Jahre im NLZ dann hochkommt. Ja.
Also wir haben ja den 2-5er-Jahrgang, ne? Der ist ja sehr gut. Oder soll sehr gut sein.
Ja. Der ist jetzt 18, ja. Ja, wie gesagt, muss man halt auch, das Ding ist halt einfach, wie viel schaffen es denn pro Jahr aus einer U-Mannschaft in Profifußball?
Ja.
Das ist halt einfach nicht arg viel. Das ist leider so. Oder was heißt leider so, das ist halt einfach der Sport und viele werden davon einfach höchstens mal dritte Liga spielen, leider. Das bleibt halt leider nicht aus. Aber ja, muss man abwarten, ist halt auch so eine Phrase, hier weiter auf Ausbildung und Entwicklung von Spielern aus eigenem NLZ bauen. Also ist halt, ja, okay. muss man halt im Endeffekt schauen, wie man das genau macht. Und solange dazu auch nichts gesagt wird, wie man es macht, ist natürlich schwierig.
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Also letztes Jahr wurde, glaube ich, von Mislintat sein weiteres Verfahren mit der Transferpolitik dargelegt. Und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass Wohlgemuth sagt, okay, das ist unser Plan, das wollen wir doch in einer Transferphase machen. Vielleicht auch wieder ja, so eine gewisse Transparenz gefragt. Gut, die Sache ist die, wollen Sie andere Mannschaften offenlegen, was Sie jetzt vorhaben für die kommende Transferphase? An sich finde ich es gut, dass Sie es nicht machen, aber ich hätte mir zumindest mal so ein bisschen Klarheit gewünscht, was diesen nächsten Weg angeht, was wir jetzt eben vorhaben, in den nächsten Jahren zu erreichen. Weil das ist halt so eine Phrase, so okay, die kannst du bringen, aber das kannst du auch jederzeit eigentlich sagen. Genauso wie Qualitätsspieler sollen gehalten werden. Also ich hätte mir jetzt halt wirklich mal gewünscht, dass Wohlgemuth Werle uns da offenlegen, welchen Fahrplan wir jetzt für die nächsten Jahre haben. Aber gut, vielleicht haben sie sich da auch was Internes überlegt, dass es eben dann nicht jedem offenbaren wollen. Finde ich vielleicht auch ganz gut. Also muss man eben schauen, wie es jetzt weitergeht. Auch mit der Transferphase. Am Ende wird man eben entscheiden, ob das eine gute Transferphase ist oder eben nicht. Da kannst du ja jetzt eigentlich noch nicht so viel zu sagen.
Ja, wird sich zeigen.
Gut, soll ich
Wir, ja.
weitermachen oder?
Genau, du kannst auch keine Worte machen.
Okay. Dann haben wir ja schon, wie schon seit längerem bekannt, einen neuen Co-Trainer. Der kam von der Hertha. Fatih, ich weiß gar nicht, wie er kurz ausgesprochen heißt. Also nicht kurz, mit Vornamen.
Madik ist dein Vorname.
Madik?
Mad Fatih.
Okay.
Malik, ja.
Genau. Plus, wir haben noch drei neue Scouts, aber ich glaube, das ist auch schon seit längerem klar. Zumindest einer, der kam von ManU.
Das Henning von Paderborn war auch schon länger bekannt.
Ja, genau. Und eben jetzt zuletzt Stefan Brandenburger.
Genau, Andreas Herrmann kam von ManU.
Ja. Ja, das ja, ist an sich gut, dass sie jetzt ihr Scouting-Team erweitert haben. Muss man eben schauen, was das jetzt mit sich bringt. Also Andreas Herrmann hat jetzt nicht den besten Ruf. Wie ich so gehört habe von vielen ManU-Fans, wurde er ja nicht gut verabschiedet. Aber keine Ahnung, also ich finde generell, was
Scout,
Scouts angeht,
so.
immer ein bisschen schwierig zu bewerten.
Es ist halt ein Scout, so. Ist jetzt nicht, also klar, der arbeitet im Wohlgemut in dem Fall zu und er muss dann auch auf den verlassen. Aber es ist ein Scout. Also, ich glaube nicht, dass Andreas Herrmann unser Untergang ist und auch nicht unsere vollkommene Erlösung. Also, es ist halt ein Scout. Nicht mehr, nicht weniger. Was ich zu Malik Fatih sagen würde, gern kurz,
Ja.
wollte ich glaube schon öfters mal ansprechen, habe es aber immer wieder vergessen. Er arbeitet wohl sehr gern mit jungen Spielern und hilft auch denen beim Hochkommen, beim Integrieren in eine Profimannschaft. Und das ist ja schon mal nicht verkehrt, wenn man dann so einen Co-Trainer holt. Ja, also finde ich eigentlich dann ganz cool. Hört man auch aus der Hertha, also von Hertha-Fans auch viele, dass die jetzt da ein bisschen traurig sind, dass er geht, aber ja. Finde ich nicht verkehrt, wenn er gerade auch mit vielen jungen Spielern arbeiten kann und da denen hilft, den Weg in die Profimannschaft zu schaffen.
Also wenn du jetzt eine weitere Kompetenz eben dazugeholt hast, neben Hoeneß, der eben es auch schafft, junge Spieler weiterzuentwickeln, also warum nicht?
Ja, eben. Da wird man sich auch lang genug mit beschäftigt haben und da wurde auch Hoeneß gefragt, 100 Pro ist ja sein Trainerteam.
Ja.
Genau.
Ich denke genauso wie mit der Sache mit Maklica. Also ich denke, Hoeneß wurde auch involviert und
Ja,
gesagt,
100
okay,
Pro.
brauchst du den Spieler? Und er so, ja. Ist es eigentlich nicht so ein Spieler, auf den ich setzen würde? Und dann haben sie ihn einfach
Oder
abgegeben.
er hat vielleicht dann auch gesagt, ja, es reicht, also
Es
er
reicht
kommt
noch
dann
nicht.
einfach, genau, es reicht einfach noch nicht, aber Potenzial ist da und deshalb, ja. Und ich würde noch den letzten Punkt aus der Saisonanalyse aufgreifen.
Ja, kannst du machen.
Nämlich der Aufsichtsrat entscheidet im Endeffekt über Sportvorstand. Aber so wie sie das in dem Statement anhört, würde ich sagen, das klingt eigentlich ganz gut. Das sagt zum Beispiel Alex Werle, trotz des gelungenen Klassenerhalts bin ich davon überzeugt, dass wir uns kein weiter so beim VfB leisten können und unsere Situation eine andere Struktur erforderlich macht. Ich bin im Aufsichtsrat sehr dankbar, dass er meiner Initiative gefolgt ist, die für mich der Kern meiner Analyse war. Meine Zuständigkeit für den Sport war von Anfang an als Übergangslösung vorgesehen, die keinesfalls über 2024 hinausreichen sollte. Wenn wir diese Veränderung früher angehen können, bin ich darüber sehr froh. Und es klingt für mich jetzt schon so, als wäre das nicht, es würde sich nicht so schlecht anhören, auf jeden Fall. Und wenn man dann auch sagt, man hat Alex Werle damals gesagt, yo, du machst es übergangsweise, das mit dem Sport bis 24, war schon mal ein Fehler, aber immerhin hat man nicht gesagt, du machst das für immer.
Ja,
Weil
ich denke,
Alex Werle.
da werden wir in den kommenden Wochen aufgeklärt werden, was das angeht.
Genau. Aber wie gesagt, das klingt in dem Statement jetzt schon mal gar nicht mal so verkehrt. Es hört sich sehr danach an, als würde das vielleicht sogar, also als würde das durchgehen. Und ich glaube auch nicht, dass der Aufsichtsrat da was dagegen sagt. Ja. Aber also es ist auch nur sinnvoll, da noch einen mit Sportkompetenz reinzuholen. Dann vielleicht auch, wer lässt sich nur wirklich, dass er da nicht mehr sich in dieses Sportliche mit einmischt, sondern einfach gerade sowas wie jetzt mit diesem Weltmarkenbündnis, wenn er sowas angehen kann, ich glaube, dann ist es nicht verkehrt. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg dann.
Ja.
Genau. Dann für
Gut.
mich, also von meiner Seite war es für den mit der Analyse.
Ich überlege gerade. Ne, ich habe auch nichts mehr zu ergänzen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit diesen ganzen Service-Infos zu den U-Mannschaften und den Frauen. Da
Ich
würde
würde
ich jetzt
einfach mal mit
einfach.
U21 anfangen, dann kannst du mit U19 weitermachen.
Ach so, ich jetzt andersrum gemacht, aber kannst du auch gerne anfangen, wenn du magst.
Okay, jetzt fange ich einfach an. Der VfB hat ein Testspiel absolviert als U21 beim VfR Mannheim. Ergebnis war 4:0, Tore durch Lukas Laupheimer, Dejan Galjen, hoffentlich man spricht ihn hoffentlich so aus, weiß nicht, Raul Paula und Lukas Sonnenwald. Trainer Markus Fiedler, dem sein erstes Testspiel ist übrigens war, der ist ja jetzt neu, sagt nach dem Spiel: Ich bin mit unserer Leistung zufrieden. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz, waren sehr initiativ und in Phasen spielfreudig. Dass da nicht alles gelingt, ist normal. Insgesamt war es eine ansprechende Leistung, auf die wir aufbauen können. Wir spielen, also die U19 spielt jetzt am 8.7. Um 14 Uhr gegen die zweite des SV Freiburg. Und von Montag 10.7. bis Samstag 12.7. geht es ins Trainingslager nach Lautenbach. Und bis, also danach sind wir ja auch mal wieder für euch da. Bloß, dass wir diese Infos jetzt mal euch gegeben haben, bis wir das nächste Mal wieder aufnehmen.
Ja, da können wir über die U20 dann über die Testspiele reden.
Genau, also so werden wir es immer machen. Wir werden immer das kurz anschlagen, wie sie sich geschlagen haben, dann, wenn auch die Runde losgeht, wie es tabellarisch aussieht. Einfach bloß so als Service. Und wenn vielleicht mal einer von uns dabei ist, dass man der einfach mal ein bisschen was dazu sagt oder gerade sich das Spiel dann online anguckt, da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten durch Leaks heißt es, glaube ich. Ja, also wir werden das kurz anschneiden, aber auch nicht mehr.
Genau, dann mache ich mal weiter mit der U19. Am Sonntag, den 9.7., findet der Bitzer Cup in Ergenzingen statt. Ein Blitzturnier mit dem SC Freiburg, FC Augsburg und dem Karlsruher SC. Das ist ein. Nee, nee, alles gut. Am 14. bis 16. Juli findet der Bundesliga Cup in Schwäbisch Hall statt. Auch nochmal ein weiteres Vorbereitungsturnier. Genauso wie das internationale U19-Turnier in Oberndorf am Neckar vom 4. bis 6. August. Das Trainingslager ist vom 24. bis 28. Juli in Aalen und das erste Pflichtspiel findet am 1. August-Wochenende statt, also quasi eine Woche vor dem Pokalspiel der A-Mannschaft. Und was ich mich gerade frage, wenn vom 4. bis 6. August das Turnier ist, ist das dann schon das Pflichtspiel?
Nee, das müsste dann danach sein.
Weil das wäre genau dieses 1. August-Wochenende.
Genau, das frage ich mich nämlich auch gerade, weil das steht genauso auf der Website vom VfB. Aber ich recherchiere mal kurz. Weil so stand es zumindest darin. Müsste ich nochmal schauen. Weil da wurde ja der Fahrplan bekannt gegeben mit den Transfers diese Woche. Zumindest Neuzugängen. Aber ich schau mal kurz, bin gleich wieder
Ja.
da.
Aber so viel auf jeden Fall zu dem Fahrplan der U19, also auch vollgetaktet mit Testspielen, Turnieren etc. Also auch sehr viel Spielpraxis für die Jungs.
Es ist genau so, steht es im Internet. Da müsste man nochmal schauen. Dann wird es wahrscheinlich das zweite Augustwochenende sein, wo das wahrscheinlich
Ja.
stattfindet. Da habe ich jetzt allerdings beim Rausschreiben der Infos ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, dass es das gleiche Wochenende ist. Mal VfB ankreiden, warum man sowas auf die Website schreibt, aber egal. Ich hätte es mir auch denken können, dass es das gleiche Wochenende ist. Ja, wird man, also ich könnte vielleicht noch da kurz live recherchieren. Muss ja irgendwo stehen, wann das erste Pflichtspiel ist.
Eigentlich
Nicht nur auf
schon,
der
ja.
VfB-Website, ja. Das ist die U19, sind die A-Junioren. Da steht tatsächlich noch nichts drin.
Ja, wird das einfach noch bekannt gegeben werden?
Bin ich auch davon überzeugt.
Oder vielleicht dachten sie, dass ihr Testspiel halt wirklich am 1. Augustwochenende stattfindet, aber haben da halt nicht mehr mit diesem Turnier gerechnet.
Vielleicht ist da irgendwo, das kann auch ein kleiner Tippfehler sein oder was weiß
Kann
ich.
auch, ja.
Ja. Weiß ich nicht so genau. Aber wir können auch weitermachen. Also wenn es da irgendwann mal eine zeitliche genaue Auflistung gibt, dann reichen wir die einfach mal nach.
Ja.
Das haben wir das, also mir reichen jetzt gerade die Infos auch bloß an euch weiter, weil das jetzt kommuniziert wurde, genauso wie die von den VfB-Frauen, die Vorbereitung. Willst du das oder ich? Mir ist es egal.
Ich würde das einfach mal weitermachen. Die VfB-Frauen starten erst am 16. Juli, also verhältnismäßig spät, in ihr erstes Testspiel gegen den SV Sulgen aus der Regionalliga.
Regionenliga ist das, nicht Regionalliga.
Ach so. Was gibt's bei den Frauen? Was heißt denn Regionenliga?
Das ist einfach nur eine andere Bezeichnung. Also,
Okay,
du
ich war
musst.
schon verwirrt, weil da war ein Grammatikfehler drunter. Ich dachte schon, hättest dich verschrieben oder so.
Nee, das ist richtig.
Ja, okay, da war es mein Fehler. Gut, eine Woche später geht's am 23.07. um 14 Uhr gegen den Aufsteiger von der zweiten Bundesliga oder in die zweite Bundesliga, ne? Gegen den
Ja, genau.
SV 67 Weinberg. Und wieder eine Woche später, beziehungsweise am letzten Juliwochenende, geht es gegen den Oberligisten VfR Wormatia 08 Worms in Obertürkheim um 13 Uhr ran. Und das Trainingslager findet vom 4. bis zum 6. August statt in Freudenstadt. Und zum Abschluss der ganzen Einheiten testen die VfB-Frauen gegen den Verbandligist SV Musbach. Findet am 6.8. um 15 Uhr statt. Und zwei weitere Tests, relativ spät, also wieder ein und zwei Wochen Unterschied, folgen gegen die Würzburger Kickers am 13. August an einem Sonntag und gegen die Kickers Offenbach am 19. August in Obertürkheim. Und da kann es sogar sein, dass sich das vielleicht überschneidet mit dem VfB-Spiel, beziehungsweise es kann sogar sein, dass der VfB dann erst am Sonntag spielt. Vermutlich einfach mal. Und die letzte Augustwoche, schickt der Heiko Gerber, also der Trainer der VfB-Frauen, eine Woche lang ins Home-Training, bevor sie dann am 3. und am 10. September mit dem Fa wie heißt der Pokal?
WFV-Pokal, Württembergischer Fußballverband.
Okay, ich war schon verwirrt. Das erste Pflichtspiel auf dem Programm steht. Und am 17. September folgt dann erst das erste Oberligaspiel. Boah, so viele
Was
Infos. Ich war gerade maximal verwirrt.
ich noch sagen wollte, falls ihr genaue Infos zum VfB Frauen haben wollt und auch gern Podcasts hört, dann hört gern die Brustring Frauen.
Ja.
Die findet ihr auch auf Twitter, Instagram.
Spotify, genau.
Genau, die setzen sich genauer mit dem Thema VfB Frauen auseinander. Da genau, Shoutouts raus, ist auch ein guter Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
Dann ist noch bekannt geworden bei den VfB Frauen, dass Sascha Klaas, sorry, kommt zum VfB. Der 50-Jährige war zuletzt Cheftrainer der ersten FC Köln Frauen. Von Januar 2022 bis März 2023 stieg dann im Sommer 2021 in die Frauenfußball-Bundesliga auf. War davor Trainer bei SC Sand, auch Bundesligist, VfL Wolfsburg und erster FFC Frankfurt. Vertrag wohl bis 30.06.28. Er soll im VfB Mädchen- und Frauenfußball in enger Zusammenarbeit mit Werle, Cheftrainer Gerber und Teammanagerin Lisa Lang für die Kaderzusammenstellung, Nachwuchskoordination, sorry, sowie für das Scouting zuständig sein. Also ein erfahrener Mann wurde da noch gerade Heiko Gerber, Lisa Lang mit an die Hand gegeben. Ist auch nichts Verkehrtes, hört sich auf jeden Fall gut an. Cheftrainer in der Bundesliga schon gewesen.
Ja.
Der wird da auch ein gutes Netzwerk haben. Ist nicht verkehrt, wenn man sich so einen erfahrenen Mann für die jetzt Mission Aufstieg wieder an Land holt, würde ich mal sagen.
Gut.
Also dann können wir auch noch eine ganz kleine, ein kleines, kleines Thema, was auf gar keinen Fall klein sein sollte. Aber das gab es heute noch eine Info, dass der VfB mit einem VfB-Wagen auf dem Christopher Street Day in Stuttgart am 29. Juli teilnehmen wird, zusammen mit den Stuttgarter Jungs, mit Doppel-X geschrieben, haben sie einen Wagen mit dem Motto, wir sind bunt und wild. Setzen wir einfach ein Zeichen mit den Stuttgarter Jungs e.V. 2004. Ist übrigens der schwule und lesbische VfB-Fanclub. Ja, setzen wir einfach ein Zeichen für Vielfalt. Und ja, ein gutes Zeichen meiner Meinung nach. Auch ein richtig wichtiges Zeichen. Gerade jetzt, wo es, ja, also wo einfach ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten. Aber weiter muss man da gar nicht gehen. Ich würde noch kurz das Zitat von Alex Werle, also ich würde ihn noch kurz zitieren. Der VfB ist eine emotionale Heimat, in der jede und jeder willkommen ist, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Glaube oder sexuelle Orientierung. Das Anliegen des Christopher Street Day unterstützen wir daher schon lange. Finde ich ein gutes Zeichen,
Also
ein
sag's dir so,
wichtiges
wie es
Zeichen.
ist. Ja, das ist genau mein Verein. Also der VfB setzt sich genau für das ein, für was man halt selbst steht.
Genau. Einfach, wie gesagt, ein gutes, wichtiges Zeichen. Falls ihr da teilnehmen wollt, das findet am 29. Juli in der Rote Bühlstraße zwischen Schwab- und Sehnenfeldstraße in Stuttgarter Westen statt.
Ich glaube,
Ab 15:30 Uhr,
ich glaube,
nächstes
der
gesagt, ja.
gleiche Tag, an dem noch das Turnier da stattfindet mit 1860 und
Das könnte
Gladbach.
sein. Das könnte allerdings sein. Ist richtig, ja. Ja, einfach kurz, dass wir das angeschnitten haben und wie gesagt, einfach ein wichtiges Zeichen. Und bitte, also da braucht mir auch niemand irgendwie sagen hier, oh nee, Fußball darf nicht politisch sein und was weiß ich, das hat nichts mit Politik zu tun, wenn man sich für Vielfalt einsetzt. Das ist ein Menschenrecht, das sollte jedem klar sein, dass man einfach niemand aufgrund irgendwelchen äußeren Erscheinungen oder Herkunft, Glaube, was auch immer, was wie gesagt auch, was Alexander Werle gesagt hat, das, also bitte hört auf, mir oder da jetzt eine Diskussion anzufangen. Das ist ein wichtiges Zeichen und wenn ihr da dagegen seid, dann müsst ihr auch nicht unbedingt den Podcast weiterhören, weil auf die Follower kann ich gern verzichten.
Genau. Also ich genauso.
Okay.
Also ich kann da nichts mehr hinzufügen.
Dann würde ich sagen, wir kicken uns aus.
Wir kicken oder klicken uns raus.
Wir, also manchmal, also weil wir im VfB-Podcast sind, kicken wir uns raus.
Ja gut, macht Sinn. Aber beim letzten Mal habe ich überlegt, so, ich habe wirklich 10 Minuten überlegt, so, was er jetzt gemeint hat. War ich mir ein bisschen unsicher.
Keine Ahnung, das sagt man, also was heißt, das sagt man so. Wir kicken uns einfach raus, fertig.
Ja, fertig. Machen wir so.
Wir wünschen noch eine schöne Woche. Bezüglich, ob es jetzt nächste Woche eine Folge gibt oder nicht, weiß ich noch nicht, weil ich bin spontan vielleicht im Urlaub. Aber wir werden das noch bekannt geben. Zur Not landet eben der Laptop und das Mikro mit in der Tasche.
Oder zur Not lade ich spontan einen Gast ein. Kann ja auch passieren. Je nachdem, was halt passiert nächste Woche.
Es kommt eben drauf an, wenn jetzt beim VfB gar nichts passiert, dann müssten wir auch nicht eine große Folge machen. Also
Ja.
das werden wir spontan sehen und euch dann informieren über Social Media. Das ist das Einfachste.
Auf jeden Fall. Nee, gut.
Wunderbar.
Ich bin raus, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, euch hat es gefallen. Genießt das Wetter, auch wenn es aktuell nicht so gut ist und macht euch nicht allzu viel Gedanken um VfB. Transfers werden früher oder später noch kommen. Auf Twitter geht da schon die Hysterie los, aber ja, alles mit der Ruhe.
Ach, kommt, ja. Hier in der Ruhe liegt die Kraft. Easy.
Genau.
Also, tschö.
Ciao, ciao, schönen Abend noch.